schönen guten Tag in einem weiteren Podcast von mir. Naja, es wird sich wohl so mancher fragen, ja, da ist so ein Eck und da sitzt er und spricht über sein Leben oder was ihn bewegt. Und ich habe ja schon gesagt, also der Titel ist ja Schattenlos und mir gegenüber sitzt marginal ein Mann, den Sie alle nicht sitzen. Aber jedes Mal, wenn ich dieses Tuch betrachte, dann sehe ich ihn vor mir und er ist ein großes Vorbild. Ich habe eine große Verwandtschaft und ein Cousin meines Vaters, den ich in meinem Leben nie kennengelernt habe persönlich. Ich habe nur erfahren damals, die Welt war mir ja ein bisschen zu Hause zu klein und ich habe hinausgeschaut, war damals sehr, sehr aktiv in der Weltkirche und plötzlich erfahre ich durch das Gespräch mit Verwandten, dass wir einen Missionar in der Familie haben. Wir haben zwar einige Geistliche gehabt, aber von diesem Missionar habe ich sehr, sehr wenig gewusst. Er ist kurz vor der Jahrhundertwende, also vom 19. ins 20. Jahrhundert geboren worden, hat in Oberndorf gelebt. Als junger Mann hat eine Metzgerlehre gemacht. Offiziell hat es dann geheißen, er hätte in der schwierigen Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg in Österreich keine Arbeit bekommen als Metzger. Naja, intern ist immer gesprochen worden, er hat bei einem Metzger gearbeitet und gelernt. Allerdings, naja, was halt junge Männer halt so treiben, hat er ein Tête-à-tête mit der Tochter des Metzgermeisters gehabt. Und damals war es ja noch so, ein Vater, der nicht die Alimente bezahlt hat, ist eingesperrt worden. Und er hat Österreich jedenfalls verlassen. Wie auch immer, ist nach Deutschland gegangen, hat sich dort in verschiedenen Diensten durchgeschlagen, ist bei einem adeligen Geschlecht der Nähe von Berlin dann tätig gewesen, als Kutscher, manchmal sagt man auch Butler, aber die alte Gräfin war eine sehr, sehr gläubige Frau und hat ihn mit den Kapuzinern in Verbindung gebracht und er hat sich dann doch entschlossen, dem Kapuzinerorden als Bruder beizutreten und er ist dann in Münster in Westfalen eingetreten und hat dann eine besondere Karriere hingelegt. Er wollte unbedingt auch weg aus Deutschland, ist von den Kapuzinern in die Mission nach China gegangen und hat dort mit einem Arzt eine sogenannte Poliklinik aufgebaut. Also dort war er nur Helfer, der Arzt. Aber der Arzt hat dann diese Poliklinik verlassen. Er war dann alleine dort. Und naja, man muss schon sagen, als Fleischhauer oder als Metzger hatte er doch auch einiges chirurgisches Verständnis gehabt. Und es war dann tatsächlich die Not der Stunde. Und er hat sich in dieser Zeit, wo er als Helfer bei dem Arzt in der Klinik war, so viel an medizinischem Wissen angeeignet, dass er vor einer Ärztekommission, einer universitären, das Arztdiplom erhalten hat, gemacht hat im Zuge einer Prüfung. Die Ärzte waren chinesische Ärzte, stellt euch das vor, sehr beeindruckt von seinem praktischen Wissen und er hat dann bis zur Kulturrevolution in China, hat dieses Krankenhaus geleitet und 1952, denke ich, hat er China verlassen müssen. Im Zuge der Kulturrevolution sind sie rausgeworfen worden und die Kapuziner haben in Indonesien ein neues Missionsgebiet bekommen und dort hat er seine ärztliche Pflichten übernommen und hat täglich bis zu 100, mit dem Motorrad muss man sich vorstellen, doch schon in einen sehr fortgeschrittenen Alter, er war ja über Jahre lang schon in China tätig, bis zu 100 Patienten mit dem Motorrad täglich versorgt und besucht und auch eine Poliklinik geleitet und ja, später wird er diese Poliklinik dann den katholischen Schwesternorden übergeben. Aber nur, das ist so kurz seine Lebensgeschichte. Was war jetzt meine Beziehung? Ich habe plötzlich Kontakt bekommen, habe dann den Orden angeschrieben, ob ich nicht die Adresse haben könnte. Ja, habe ihm dann einen Brief geschrieben und er hat sich höchst erfreut, mir zurückgeschrieben und es ist ein, obwohl wir uns nicht gekannt haben, ein sehr, sehr intensiver Briefkontakt hergestellt worden und entstanden. Und ich habe dann viele, viele tiefe Einblicke bei ihm bekommen. Aber das, was mich am meisten bewundert hat, ich habe ihn dann gefragt, wir wollen, weil wir ja auch eine Organisation haben als Pfarrer, wir wollen dir helfen, wir wollen für dir fürs Krankenhaus, und das war in meiner Naivität, habe ich mir gedacht, naja, medizinische Geräte, Röntgengerät anzukaufen oder was, und habe ihm das vorgeschlagen, habe gesagt, du Pankratz, Bruder Pankratz, möchtest du nicht medizinische Geräte für dein Krankenhaus haben? Und er hat mir dann in einem 24 Seiten langen Brief zurückgeschrieben und hat gesagt, nein, weißt du, medizinische Geräte sind gut, aber was wir dringender brauchen, und er hat mir ein Foto geschickt von einer Kapelle oder es war eigentlich ein Bretterverschlag einer Kirche und hat gesagt, was wir bräuchten, wäre eine Kirche. Und naja, war damals ein bisschen unverständlich und tatsächlich, wir haben es geschafft und haben ihm eine Kirche gespendet, eine natürlich einfache, und darüber war er unheimlich glücklich. Und er hat mir dann auch zurückgeschrieben, weißt du, und das schreibt er da in seinem Buch auch, und Bruder Pankratius tat, was er konnte. Oft fehlten die medizinischen Mittel und so musste das Gebet ersetzen, was an medizinischen Mitteln fehlte. Und er hat mir damals geschrieben, weißt du, der erste Schritt zur Heilung eines Menschen ist, dass seine Seele in Ausgleich ist, in Ordnung ist, auch bereit zum Gesundwerden. Das hat mich unheimlich tief beeindruckt. Und wir wissen ja, viele Krankheiten kommen aus der Psyche. Und wer ausgeglichen lebt, geistig ausgeglichen, ist ein riesiger Heilerfolg beschieden. Und am Schluss seines Lebens, ich habe dann immer die Patres gefragt, die mich auch jedes Jahr besucht haben und dann wieder erzählt haben, seine Mitbrüder, was mich sehr, sehr beeindruckt hat. Und im letzten Besuch, da war er verstorben. Im hohen Alter hat er noch täglich 40 bis 50 Patienten behandelt, bis zu seinem Tod. Und ich habe ein Geschenk bekommen. Und das liegt da. Denn die Einheimischen in Indonesien haben einen Brauch oder eine Zeremonie. Und das ist ein sogenannter Patakschal. Das ist eine besondere Ehre, die die Einheimischen anfertigen, wenn sie jemanden zum Ehrenbürger, Ehrenhäuptling oder wie immer man das bezeichnen möchte, ernennen wollen oder aufnehmen in ihre Gemeinschaft. Und das haben die Einheimischen gemacht. Und das einzige Stück, was von ihm übrig geblieben ist, außer einer alten Kutte und einer alten Armbanduhr, war eben dieses Ehrenzeichen. Und es freut mich heute noch, dass er mir das geschickt hat durch seine Mitbrüder und die mir das gebracht haben. Und es erinnert mich immer, wenn ich dorthin schaue, und lade euch hier ein, auch zu kommen, dass es Menschen gibt, die Übermenschliches leisten können. Übermenschliche Barmherzigkeit. Ja, und es gibt ja diesen einen berühmten Spruch, der Jesus in den Mund gelegt worden ist. Ich will keine Opfer, ich will Barmherzigkeit. Und das ist für mich immer Mut, das jeden Tag wieder anzugehen, Menschen wirklich zu helfen, ohne Rücksicht, ob sich das jetzt finanziell lohnt oder eine Rechnung aufgemacht wird. Also, ich wünsche euch das Gleiche, was ich mir selber wünsche.